Seltene Erinnerungsstücke der Deportierten stechen gleich ins Auge. Ein Holzkoffer, ein in Ehren gehaltenes Marienbild, verziert mit einem Rahmen aus mühsam wie kunstvoll geflochtenem Draht. Oder eine Fellmütze mit Ohrenklappen. In den Zwangsarbeiterlagern in Sibirien etwa waren minus 40 Grad keine Seltenheit. Ein scheinbar banales, aber überlebenswichtiges Objekt findet sich in einer Vitrine, erklärt Kuratorin Amelie Bach. Ein kleiner roter Topf.
Töpfe waren ganz wichtig in der Zeit im Lager, weil man ein Gefäß benötigt hat, um sich die Essensrationen abzuholen, die man zweimal täglich als Lagerbewohner erhalten hat.
Oft nicht mehr als dünne Kohlsuppen und mit Sägespänen gestrecktes Brot, berichteten Zeitzeugen, die heute fast alle verstorben sind. Dennoch stehen sie im Mittelpunkt der Ausstellung, die 10 exemplarische Biografien erzählt, 8 von Frauen. Rosalie Wilhelm zum Beispiel wurde mit 19 aus Budapest verschleppt und lernte in einem Lager in Georgien ihren ebenfalls ungarn-deutschen Mann kennen. Die dort gezeugte Tochter lebt heute in Ulm. Ein seltenes Happy End. Denn jede und jeder Siebte kam in der Deportation ums Leben, weiß Amelie Bach aus der aktuellen Forschung.
Die Deportierten mussten hart arbeiten und darüber hinaus war die Versorgung in den Lagern schlecht, wenn es um medizinische Versorgung ging. Aber auch Nahrungsmittel waren gerade am Anfang knapp. Und die extremen Bedingungen haben einfach dazu geführt, dass viele nicht überlebten. Die Arbeit war sehr gefährlich. Auch da gab es viele Unfälle, viele Verletzungen. Das hat dann dazu geführt, dass viele nicht zurückkehren konnten.
Die Zwangsarbeit der deutschstämmigen Bevölkerung galt als Reparationszahlung für die Sowjets und wurde auch von den Alliierten auf der Konferenz von Jalta abgesegnet. In den Herkunftsländern Ungarn, Jugoslawien und Rumänien waren Stalins Sklaven lange ein Tabuthema, das erst seit der Wende erforscht wird, erklärt Swantje Volkmann, Kulturreferentin am Donauschwäbischen Zentralmuseum. Ist der Begriff der Sklaven nicht übertrieben?
Nee, das ist überhaupt nicht übertrieben. Also wenn man sich diese Einzelschicksale anschaut der Menschen, dann ist das fast eher untertrieben, würde ich sagen. Das, was Menschen dort 3 bis 5 Jahre mitgemacht haben, was sie erlebt haben, das prägt für ein ganzes Leben.
Das oft verschwiegene und manchmal auch erzählte Leiden wirkt aber auch noch weiter auf die donauschwäbischen Familien von heute.
Wir dürfen nicht vergessen, dass sehr viele zurückgeblieben sind, nämlich die Eltern, die Angehörigen, die dann die Kinder betreut haben. Wir haben immer wieder in unseren vielen Veranstaltungen Zeitzeugenberichte, wo erzählt wird, ich war 6 Jahre alt und meine Mutter wurde deportiert. Und mein Bruder und ich blieben bei der Großmutter zurück. Und meine Mutter ist nicht zurückgekommen.
Es scheint wesentlich, die individuellen Lebensläufe als Teil der großen Weltkriegsgeschichte zu verstehen. Auch für Renate Bayer aus Ulm, deren deportierte Mutter vom permanenten Hunger berichtete und auch sie prägte.
Es berührt einen natürlich sehr und hat es manchmal nicht leicht, wenn man so durchgeht und sich an so manches erinnert, was man selber erzählt bekommen hat. Ich finde es schon wert, dass man sich an deren Schicksal erinnert.
Das gilt nicht nur für donauschwäbische Nachkommen. Angesichts neuer Kriege lohnt es sich, dieses oft wenig bekannte Kapitel der Deportation zu betrachten. Die kleine, aber packende Kabinettausstellung am Donauschwäbischen Zentralmuseum erzählt sie nüchtern und sehr anschaulich.